Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra 2. Speziell geht es um Gruppenoperationen, denn da haben wir noch mal lange drüber gesprochen, über die Wörter, die wir da benutzen, wie man das genau formuliert, was man da jetzt alles genau zeigen muss. Und da habe ich gedacht, okay, dann gibt es dazu noch mal eine Podcast-Folge, und zwar eine, wo ich zwei Beispiele anschaue für Gruppenoperationen. Und bei beiden Beispielen werde ich zwei Möglichkeiten erklären, wie man zeigen und formulieren kann, dass da wirklich eine Gruppenwirkung oder Gruppenoperation vorliegt. Und bevor wir das machen, schauen wir nochmal in die Vorlesung und was da genau zum Thema Gruppenoperation steht in der Definition. Ich werde jetzt immer zwischendurch einen Schluck Tee nehmen, denn ich habe heute noch nicht so viel gesprochen und merke das gerade, dass ich einfach nochmal so einen Schluck Tee haben möchte. Moment. So, das ist gut. Das heißt, mit der Podcast-Folge kann ich mich dann gleichzeitig ein bisschen warm quatschen für die Vorlesung nachher. So, in der Vorlesung steht beim Thema Gruppenoperation, dass wir eine Gruppe haben und eine Menge, Omega. Die Gruppe heißt G. Und dann sagen wir, G operiert auf Omega oder G wirkt auf Omega. Genau dann, wenn für jedes Gruppenelement klein g aus groß G eine Permutation Sigma G auf der Menge Omega bewirkt wird. Und zwar so, dass dann auch noch zwei Rechenregeln gelten. Die Rechenregeln werde ich gleich vorlesen und besprechen, aber vorher möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir fordern am Anfang der Definition, dass jedes Gruppenelement eine Permutation auf Omega bewirkt. Das heißt also, dass jedes Gruppenelement eine Abbildung von Omega nach Omega bewirkt, die bijektiv ist. Und das gehört mit dazu, wenn man nachweist, dass irgendetwas eine Gruppenoperation ist oder dass G auf einer Menge Omega wirkt. Die beiden Rechenregeln habe ich Op 1 und Op 2 genannt. Und in Op 1 steht einfach nur, dass das 1-Element der Gruppe wie die identische Abbildung wirkt. Und in Op 2 steht, dass die Permutationen, die von den Gruppenelementen bewirkt werden, sich bei Hintereinanderausführungen so verhalten, wie das die innere Verknüpfung in der Gruppe G sagt. Wenn ich also mit zwei Gruppenelementen G und H nacheinander die Permutationen bewirke, dann ist es genauso, als wenn ich die beiden Elemente vorher in der Gruppe verknüpft hätte und dann davon die Permutation mache. Um zwischen den Gruppenelementen und den davon bewirkten Abbildungen zu unterscheiden, habe ich Notation eingeführt. Die Gruppenelemente haben ganz normale Gruppenelemente-Buchstaben, sowas wie klein g und klein h. Und die davon bewirkten Permutationen unterscheide ich davon, indem ich da so ein Sigma dran stelle. Das heißt, wenn klein g das Gruppenelement ist, dann ist Sigma Index g die dazugehörige Permutation auf der Menge Omega. So, wenn jetzt also eine Gruppe gegeben ist und eine Menge und wenn ich mit dieser Definition nachweisen möchte, dass die Gruppe auf der Menge operiert, dann brauche ich erstmal ja irgendeine Vorschrift, ja, was sollen denn die Gruppenelemente tun? Was ist denn eigentlich für jedes Gruppenelement G die dazugehörige Abbildung Sigma G? Das muss mir irgendjemand erklären oder das muss ich mir ausdenken. Dann habe ich also jetzt für jedes Gruppenelement eine Abbildungsvorschrift, was da auf der Menge Omega passiert. Und zuallererst muss ich prüfen, ist es überhaupt eine Abbildung? Denn wir haben ja schon gesehen, dass manchmal allein schon die Wohldefiniertheit ein Problem ist. Und da muss ich also einmal hingucken, was wird da mit den Elementen von Omega gemacht und gibt es da ein Wohldefiniertheitsproblem? Okay, wenn ich das geklärt habe, habe ich also eine Abbildung. Dann muss ich gucken, ob die wirklich von Omega nach Omega geht. Und dann muss ich noch nachgucken, dass die bijektiv ist. Und das muss ich für jedes Gruppenelement machen. Erst dann ist überhaupt sinnvoll nachzufragen, ob das eine Gruppenwirkung ist, denn dann kann ich mir Op 1 und Op 2 angucken. So, ist also sehr viel Kram und da laufen sehr viele Abbildungen rum. Dann habe ich weitergemacht an der Definition und habe gesagt, okay, wir benennen jetzt die Gruppe aller Permutationen auf der Menge Omega mit Sym-Omega. Das wird eine Gruppe, wenn man als Verknüpfung die Hintereinanderausführung von Abbildungen nimmt. Das ist immer so. Wenn ich irgendeine Menge habe und alle Permutationen dieser Menge betrachte, dann ist das immer eine Gruppe, wenn ich die Hintereinanderausführung von Abbildungen als Verknüpfung nehme. Wenn Sie das nicht sofort sehen oder wieder vergessen haben, wie das geht, dann sagen Sie Bescheid. Dann gibt es eine Zusatzfolge, wo ich das nochmal bespreche. Oder sagen Sie es Jean-Luc oder so. Und jetzt kann ich ja das, was ich vorhin in Worten erklärt habe, auch formalisieren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich unterscheide zwischen den Gruppenelementen. Guten Morgen, lieber Drucker, der macht gerade Geräusche. Ich unterscheide zwischen Gruppenelementen und den davon bewirkten Abbildungen auf Omega, indem ich einmal das Gruppenelement selber hinschreibe, zum Beispiel klein g, und einmal als Abbildung Sigma Index g. Das kann ich jetzt formalisieren, indem ich sage, Sigma soll eine Abbildung sein von g in die symmetrische Gruppe auf Omega, also in die Menge aller Permutationen von Omega, und zwar soll jedem Gruppenelement das dazugehörige Sigma zugewiesen werden. Klein g wird also abgebildet auf Sigma Index g. So, das ist eine Abbildung. Wenn ich weiß, was jedes Gruppenelement für eine Permutation macht, dann kann ich diese Abbildung hinschreiben. Je nachdem, was das ist, kann ich vielleicht sogar eine ordentliche Abbildungsvorschrift angeben. Ne, kommt drauf an, werden wir gleich sehen in den Beispielen. Aber auf jeden Fall ist da jetzt schon ganz viel mit drin, was in der Definition von Gruppenwirkung steckt, nämlich dass jedem Gruppenelement eine Permutation zugewiesen wird. Das steckt da schon drin, denn ansonsten würde ich ja nicht nach Sum Omega hinein abbilden. Und in Ob 2 steht, dass die Hintereinanderausführung der Abbildungen sich mit der Verknüpfung in der Gruppe verträgt und das ist genau dasselbe wie zu sagen, dass die Abbildung Sigma, die ich gerade definiert habe, ein Gruppenhomomorphismus ist. In Ob 2 steht nämlich, dass egal ist, ob ich erst zu den Gruppenelementen die entsprechenden Sigmas anschaue und die dann hintereinander ausführe oder ob ich erst die beiden Gruppenelemente verknüpfe und dann die davon bewirkte Permutation mit Namen Sigma irgendwas anschaue. Und das ist die Homomorphie-Eigenschaft. Es ist egal, ob ich zuerst abbilde oder ob ich zuerst verknüpfe. Dementsprechend kann ich eine Gruppenwirkung also auch anders beschreiben. Momentan ist unsere Sprachregelung ja, wenn ich mir die Definition angucke, G operiert auf Omega oder G wirkt auf Omega genau dann, wenn ganz viele Dinge erfüllt sind. Das heißt also, dass jetzt Gruppenoperation so ein Wort ist nach dem Motto, da sehen wir eine Gruppenoperation oder da findet eine Gruppenoperation statt. Aber wir haben keine Definition für das Wort Gruppenoperation an sich, keine mathematische, sondern das ist jetzt eher eine Sprachregelung. Man könnte das aber machen, man könnte sagen, eine Gruppenoperation definieren wir jetzt auch ganz formell und zwar als Homomorphismus von G in die symmetrische Gruppe auf Omega. Dann wäre also dieses Sigma, was ich da gerade angegeben habe, eine Gruppenwirkung. Das sind zwei Möglichkeiten, über Gruppenoperationen zu sprechen. Möglichkeit 1, ganz explizit, G operiert auf Omega, genau dann, wenn ganz viel Zeug gilt. Möglichkeit 2, eine Gruppenoperation ist ein Gruppenhomomorphismus von G in eine symmetrische Gruppe auf einer Menge. Da steckt alles drin. Egal, was man verwendet, man zeigt immer die gleichen Sachen. Die sehen nur etwas unterschiedlich aus und sie sind sprachlich etwas unterschiedlich verpackt. Deswegen dürfen Sie auch gerne immer, je nach Kontext, entscheiden, was nehmen Sie, womit arbeiten Sie. Hier ist noch ein Beispiel für die verschiedenen Sprachregelungen. Wenn ich erklären möchte, was eine treue Gruppenoperation ist, dann ist Möglichkeit 1, G operiert treu auf Omega, genau dann, wenn G überhaupt auf Omega operiert und wenn zusätzlich noch etwas gilt, das ist jetzt das Treusein, nämlich, dass das Gruppenelement 1G, also das neutrale Element, das einzige Gruppenelement ist, das wie die identische Abbildung auf Omega wirkt. Oder in anderen Worten, wenn die von einem Gruppenelement klein g bewirkte Abbildung von Omega nach Omega, Sigma unten g, wenn das die identische Abbildung auf Omega ist, dann muss das Gruppenelement klein g das neutrale Element 1g sein. Wenn das stimmt, dann ist die Wirkung treu. Wenn es noch andere Gruppenelemente gibt, die wie die identische Abbildung wirken, dann ist die Gruppenwirkung nicht treu. Jetzt gehe ich in die andere Möglichkeit, das zu formulieren, wo ich nämlich sage, eine Gruppenoperation ist ein Gruppenhomomorphismus, nennen wir ihn Sigma, von G nach Sum Omega. Dann würde ich sagen, eine solche Gruppenoperation ist treu, genau dann, wenn dieser sogenannte Wirkungs- oder Operationshomomorphismus Sigma injektiv ist. So, warum ist das das Gleiche? Das erkläre ich auch nochmal kurz. Dass der injektiv ist, heißt ja, dass der Kern nur aus dem Einzelelement von G besteht und das heißt dann, dass das einzige Element, was nach dem Abbilden in diesem Omega dort auf dem neutralen Element landet, das Einzelelement der Gruppe ist. Aber was heißt es denn, dass man auf dem neutralen Element von Sum Omega landet? Na, dieses neutrale Element ist die identische Abbildung auf Omega. Das heißt also, dass eine Gruppenwirkung in diesem Sinne treu ist, genau dann, wenn nur das Einzelelement der Gruppe im Kern von Sigma liegt, Sprich, das Einzelelement der Gruppe ist das einzige Element, was auf Omega die identische Abbildung macht. So, es ist also wirklich immer alles dasselbe, nur ein bisschen unterschiedlich formuliert. In dem einen Fall haben wir so dieses G operiert auf Omega, operiert treu, operiert transitiv, was wir da alles noch so haben. Oder eben, wir haben eine Gruppenwirkung, das ist ein Homomorphismus und der hat gewisse Eigenschaften. So, jetzt können Sie entscheiden, was Sie besser finden. Am besten üben Sie beides. Und wenn ich Sie in der Prüfung danach frage, dann bieten Sie mir einfach irgendwas an und dann frage ich gegebenenfalls nochmal nach. Hier kommen jetzt zwei Varianten, wie das in Beispielen aussehen kann. Und ich habe hier bewusst zwei sehr unterschiedliche Beispiele ausgewählt. Eins, wo wir eine Gruppe haben und dann wirklich eine komplett andere Menge, auf der irgendwas passiert. Und dann noch ein Beispiel, wo eine Gruppe auf sich selbst wirkt, wo wir also wieder diese Herausforderung haben, dass die Gruppe eine Doppelidentität hat. Einmal als wirkende Gruppe und einmal als Menge, auf der die Wirkung passiert. Und in dem einen Fall haben wir schon ganz viele Infos aus der Vorlesung, die kann ich zitieren. Im anderen Fall erkläre ich jetzt ganz viel nochmal. Und zwischendurch werde ich Sie auffordern, Sachen mal ganz explizit durchzurechnen und dann vielleicht auch auf Pause zu drücken und erstmal selber zu rechnen, bevor Sie mir weiter zuhören. Je nachdem, wie Sie das machen wollen. Ach so, und hier ist noch eine Einladung. Erstens dürfen Sie natürlich überall sagen, hey, da brauche ich noch mehr oder noch ein anderes Beispiel und dann mache ich noch eine Podcast-Folge. Oder was Sie auch machen können, wenn Sie das jetzt üben wollen, selber solche Dinge auszurechnen und aufzuschreiben, dann können Sie das machen und dann können Sie mich gerne ansprechen nach der Vorlesung oder einen Sprechstundentermin vereinbaren oder so, einfach um mir das zu zeigen oder zu üben, wie man das erklärt oder so. Wenn Sie da Interesse dran haben, herzlich gerne. Hier sind wieder Hintergrundgeräusche, einfach nicht irritieren lassen. Ich nehme einen Schluck Tee und dann geht's weiter. Beispiel 1. G ist die symmetrische Gruppe SYM3 und Omega ist der Vektorraum R hoch 3. Und zwar als Vektorraum über R aufgefasst. Und die ganzen Vektoren da, die werde ich jetzt immer so als Dreiertuppel mir hernehmen, also immer mit drei Einträgen und über die spreche ich dann auch so als Einträge und weiß, dass das reelle Zahlen sind. Und interessant wird gleich, dass die Wirkung, die wir besprechen, eine ist, bei der man überhaupt nicht merkt, dass das ein Vektorraum ist. Das heißt, die innere Struktur, die geht total flöten, auch wenn sie in Wirklichkeit erhalten wird, aber darum geht es ja erstmal bei der Gruppenwirkung nicht, das muss ich also nicht zeigen, sondern das wäre wieder so ein Special, dass wir das auch noch machen. Ich betrachte jetzt diese Dreiertupel mit Einträgen aus R einfach nur als Menge. Ich weiß also, dass es ein R-Vektorraum ist und Sie wissen es auch, aber für die Rechnung hier spielt es tatsächlich keine Rolle. Bevor wir jetzt begründen können, und zwar auf zwei verschiedene Arten, dass wir hier eine Gruppenwirkung haben, muss ich Ihnen jetzt sagen, was denn die Elemente aus der SYM3 machen sollen. Ich muss Ihnen jetzt für jedes Element aus der SYM3 erklären, was auf der Menge Omega, also auf R hoch 3, passieren soll, damit wir überhaupt nachprüfen können, ob daraus eine Gruppenwirkung werden kann. Okay, hier ist mein Vorschlag. Wenn ich jetzt so einen allgemeinen Vektor aus R hoch 3 hernehme, also ein Element aus Omega, dann kann ich ja die Einträge zum Beispiel bezeichnen mit x1, x2, x3. Ich habe also da unten so die Indizes 1, 2, 3 dran stehen. Super, das passt sehr gut dazu, dass unsere Gruppe SYM3 die Zahlen 1, 2 und 3 vertauscht. Und jetzt definiere ich, dass jedes Gruppenelement bei einem solchen Vektor die Einträge so vertauscht, wie die Permutation das sagt. Das heißt, ich gucke auf diese Indizes und dann vertausche ich dementsprechend. Wie sieht das konkret aus? Na, wenn ich zum Beispiel die Transposition 1, 2 habe, dann vertauscht die ja die Zahlen 1 und 2. Wenn ich also jetzt so einen Vektor habe, x1, x2, x3, dann werden da die ersten beiden Einträge vertauscht und der dritte bleibt, wo er ist. Das ist meine Abbildungsvorschrift für die Transposition 1, 2. Für die anderen beiden Transpositionen mache ich das genauso. Das heißt, da werden dann auch bei jedem Vektor halt zwei Einträge vertauscht. Der erste und der dritte oder der zweite und der dritte. Und der andere bleibt jeweils fest. Dann habe ich jetzt für alle Transpositionen eine Abbildungsvorschrift. Bei der identischen Abbildung in der SYM3 sage ich, dass die gar nichts machen soll. Und bei den drei Zyklen sage ich, dass die halt auch die Einträge in den Vektoren vertauschen sollen, aber eben so, wie der Dreizyklus das sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Dreizyklus 1, 3, 2 habe, dann soll der die Einträge in den Vektoren so vertauschen, wie die Indizes 1, 2 und 3 das sagen. Das heißt, der erste Eintrag wird zum dritten Der zweite Eintrag wird zum ersten und der dritte wird zum zweiten. Ich folge also der Abbildungsvorschrift des Dreizyklus. 1 geht auf 3, 3 geht auf 2, 2 geht auf 1. Wende das auf die Indizes an und tausche dann entsprechend die Koordinaten, also die Einträge im Vektor. Hier ist eine allgemeine, abstrakte Abbildungsvorschrift für die, die das hören wollen. Oh, Moment. Überlegen Sie sich selber eine. Drücken Sie auf Pause. Versuchen Sie, eine abstrakte Abbildungsvorschrift hinzuschreiben für ein allgemeines Gruppenelement. Viel Spaß. Und dann schalten Sie gleich wieder ein. Hier ist nämlich meine Version, wie ich das machen würde. Wenn ich ein beliebiges G aus G habe, also eine Permutation, klein g, dann ist die davon bewirkte Abbildung Sigma unten G von Omega nach Omega wie folgt definiert. Ein allgemeiner Vektor x1, x2, x3 wird abgebildet auf x unten 1 abgebildet mit G, dann x unten 2 abgebildet mit G und dann x unten 3 abgebildet mit G. Hier ist eine kleine Aufgabe für Sie. Prüfen Sie, ob die Abbildungsvorschrift, die ich gerade vorgelesen habe, wirklich das tut, was ich vorher an den Beispielen erklärt habe. Und dann greifen Sie sich mal ein paar Permutationen raus und schreiben Sie wirklich einmal hin, wie bestimmte Vektoren abgebildet werden. Zum Beispiel können Sie jedes Mal die Standardbasis nehmen und die abbilden und gucken, was passiert. Oder Sie nehmen irgendwelche anderen Vektoren. Aber berechnen Sie mal wirklich Bilder, um wirklich einmal zu sehen, was die Abbildungen machen. Denn wir haben hier jetzt ja insgesamt 6 verschiedene Abbildungen rumlaufen. Eine für jedes Gruppenelement von G. Und damit haben wir dann 6 Abbildungen von R hoch 3 in sich selbst. So wie die Abbildungen da stehen oder wie ich die erklärt habe, war ja auch immer sofort klar, dass wir wieder in R hoch 3 landen. Interessant ist jetzt noch, wenn wir zeigen wollen, dass das eine Gruppenwirkung ist, warum das bijektive Abbildungen von R hoch 3 in sich selbst sind. Das müssen wir uns irgendwie überlegen. Ich behaupte also, dass G auf Omega wirkt, in der Art und Weise, wie ich das gerade beschrieben habe. Das heißt, für jedes G aus G habe ich jetzt so ein Sigma unten G, das die Einträge in den Vektoren vertauscht, so wie die Permutation das sagt. Und ich behaupte, dass dadurch eine Gruppenwirkung definiert wird. Das heißt, ich muss jetzt nachweisen, dass die auf Omega bewirkten Abbildungen bijektiv sind und ich muss Ob 1 und Ob 2 nachrechnen. Okay. Los geht's. Und da benutze ich auch die Abbildungsvorschrift, die ich am Ende gesagt habe, wo ich also die Indizes mit den Permutationen abbilde. Okay, ein bisschen muss ich jetzt noch weiter quatschen. Für die Bijektivität der bewirkten Abbildungen nehme ich mir jetzt ein Gruppenelement G aus G her. Ich möchte zeigen, dass die davon bewirkte Permutation, dass die davon bewirkte Abbildung Sigma unten G tatsächlich eine Permutation ist, also bijektiv. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann zeigen, dass eine Basis wieder auf eine Basis geht. Ich kann Injektivität und Sojektivität nachweisen. Oder ich kann Bijektivität zeigen, indem ich eine Umkehrabbildung angebe. So, wenn wir jetzt in der Vorlesung wären, würde ich wieder das Spiel spielen. Welchen Beweis möchten Sie gerne sehen? Da das eine Podcast-Folge ist, entscheide ich mich jetzt einfach für einen. Aber Sie sind herzlich eingeladen, selber zu gucken, wie würde ich das beweisen oder mich zu fragen, wie die anderen Varianten aussehen würden. Denn wie Sie wissen, macht mir das ja großen Spaß, Sachen auf 5 unterschiedliche Weisen zu beweisen. Hier entscheide ich mich für die Umkehrabbildung. Das geht nämlich ganz einfach. Jede Permutation aus G hat eine Umkehrabbildung, weil ja G die Sym 3 ist und weil das eine Gruppe ist und da jedes Element einen Inversus hat. Und wenn ich jetzt zeigen möchte, dass die davon, also von klein g bewirkte Abbildung Sigma G invertierbar ist, also bijektiv ist, dann muss ich ja einfach nur eine Umkehrabbildung angeben. Und die bekomme ich, indem ich einfach die zu dem kleinen g inverse Permutation in der Gruppe g betrachte. Denn dann werden die Indizes zuerst so vertauscht, wie g das sagt. Und dann werden sie danach nochmal so vertauscht, wie g hoch minus 1 das sagt. Das heißt, alle Vertauschungen werden einfach rückgängig gemacht. Und am Ende wird der Vektor x1, x2, x3 auf sich selbst abgebildet. So, kann man einfach nachrechnen. Fertig. Dann brauche ich nur noch Ob 1 und Ob 2. Bei Ob 1 gucke ich mir die von der identischen Abbildung in G bewirkte Abbildung auf Omega an. Naja, das dazugehörige Sigma macht nichts, weil ja keine Vertauschung stattfindet. Das heißt, jeder Vektor landet auf sich selbst. Also ist es die identische Abbildung auf R hoch 3. Und für Ob 2 nehme ich mir jetzt zwei Elemente g und h aus g her und einen beliebigen Vektor x1, x2, x3. Und dann gucke ich erstmal, was passiert, wenn ich Sigma g und Sigma h nacheinander anwende. Dann kommt Folgendes raus, das lese ich jetzt einfach vor. Der Vektor x1, x2, x3 wird abgebildet erst mit Sigma g, dann mit Sigma h. Bei der ersten Abbildung kommt raus, x unten 1 abgebildet mit g, dann x2 unten abgebildet mit g, dann x3 abgebildet mit g. Das ist der neue Vektor und jetzt muss ich noch Sigma h anwenden. Das heißt, dann habe ich da stehen x unten 1 zuerst abgebildet mit g, dann mit h. Dann kommt x unten 2 zuerst abgebildet mit g, dann mit h. Und dann kommt x unten 3 abgebildet mit g, dann abgebildet mit h. Aber bei den einzelnen Zahlen stehen jetzt ja immer zwei Abbildungen da, die ich nacheinander anwende und dann kann ich auch das Produkt anwenden, denn so ist ja die symmetrische Gruppe definiert. Also habe ich dann da stehen den Vektor x1, x2, x3 abgebildet mit Sigma unten g mal h. Das waren Ob 1 und Ob 2. Hier kommt die Alternative. Ich möchte jetzt also nicht nachweisen, so wie das in der Vorlesung am Anfang stand, g operiert auf Omega, genau dann wenn, bla bla bla, so wie ich das gerade gemacht habe. Nein, ich möchte einfach versuchen, einen Homomorphismus hinzuschreiben von der Gruppe g in die symmetrische Gruppe auf Omega, also auf R3. Gut, hier ist ein Kandidat für Sigma. Sigma soll jedes Gruppenelement abbilden auf die Abbildung von Omega in sich selbst, die Einträge in einem Vektor so vertauscht, wie die Permutation das sagt. Das heißt, dass ich jetzt einfach mir die Definition von vorher schnappe und formalisiere als Abbildung von G in die symmetrische Gruppe auf Omega, dass dabei Vektoren aus R3 wieder auf Vektoren aus R3 gehen, ist klar. Ob das Permutationen sind, also bijektive Abbildungen, müssen wir gleich klären. Ob das dann noch ein Homomorphismus wird, was ich gerade gesagt habe, müssen wir auch klären. Aber der Witz ist, dass die Rechnungen dafür ja genau die Rechnungen sind, die wir gerade gemacht haben. Und hier merken wir wieder, dass wirklich egal ist, welche Formulierung wir nehmen. Die Argumente sind immer die gleichen. Dadurch, dass wir die jetzt schon einmal gemacht haben für die ausführliche Version, muss ich die jetzt nicht nochmal machen und ich werde auch nicht alles wiederholen. Ich werde nur kurz darauf hinweisen, was wohin gehört. Zunächst mal ist dieses Sigma wohl definiert. Jedem Gruppenelement wird genau eine Möglichkeit zugeordnet, wie Omega in sich selbst abgebildet wird. Und ich habe auch erklärt, wie. Jetzt kann ich also für jede solche Abbildung nachprüfen, ob die wirklich von Omega nach Omega geht. Ja, geht sie. Und ob sie wirklich bijektiv ist. Ja, ist sie. Mit dem gleichen Argument wie vorher. Jede Permutation von so einem Gruppenelement G kann ich rückgängig machen durch das Inverse des Gruppenelements. Und dass das ein Homomorphismus ist, kann ich auch einfach nachrechnen. Ich muss ja nur gucken, ob egal ist, ob ich zuerst Gruppenelemente verknüpfe und dann Sigma anwende oder umgekehrt. Das ist aber das gleiche wie die Rechnung, die wir in Ob 2 gemacht haben. Und deswegen sind wir fertig. Frage für Sie, wenn Sie möchten, ist das eine treue Wirkung? Denken Sie gerne erstmal selbst drüber nach und drücken Sie auf Pause. Ich rede gleich weiter. So, da sind wir wieder. Ist es eine treue Wirkung? Je nachdem, ne, wir können jetzt den Homomorphismus hernehmen und gucken, ob der injektiv ist, oder wir können zu Fuß nachrechnen, was dasselbe ist, ob das Einzelelement der Gruppe das einzige ist, was wie die identische Abbildung wirkt. Also gucken wir nach, das Einzelelement der Gruppe G ist die identische Abbildung auf der Menge 1, 2, 3. Wenn wir jetzt gucken, was die Abbildungen tun, dann haben wir ja gesagt, dass die Einträge in den Vektoren so vertauschen, wie die Indizes das sagen. Und wenn ich die Zahlen 1, 2, 3 alle nicht bewege, dann bewege ich ja auch die Indizes nicht, also bleiben alle Einträge bei den Vektoren genau da, wo sie sind. Egal, welchen Vektor ich mir also hernehme, die drei Einträge bleiben die gleichen bei dieser Art der Wirkung, wenn ich das Einzelelement der Gruppe benutze. Aber die einzige Abbildung von R3 nach R3, die jeden Vektor festlässt, ist die identische Abbildung auf R3. Also stimmt es, dass das Einzelelement der Gruppe nicht nur wie die Identität wirkt, sondern dass es auch das einzige Element ist, das wie die Identität wirkt. Denn wenn wir jetzt nochmal gucken, alle anderen Gruppenelemente bewegen ja irgendwas. So, wenn Sie jetzt da mit dem Argument aufhören, oder ich bleibe bei mir, wenn ich jetzt bei diesem Argument da aufhöre, dann könnte man zu Recht sagen, na Moment, Um zu zeigen, dass die anderen Elemente nicht wie die Identität wirken, müssen Sie ein konkretes Beispiel sagen, wo ein Vektor auf einen anderen abgebildet wird. Stimmt. Es reicht nicht, wenn ich einfach nur allgemein sage, dass da Vektoren bewegt werden. Das ist nicht ausreichend. Ich muss also jetzt für jede andere Permutation aus G mindestens einen Vektor angeben, der tatsächlich wegbewegt wird. Und das mache ich jetzt. Für das Gruppenelement 1, 2 wird der Standardbasisvektor 1, 0, 0 wegbewegt. Der geht nämlich auf 0, 1, 0. Für 2, 3 und 1, 3, die anderen beiden Transpositionen, kann ich das genauso machen. Nehme ich auch einfach einen Standardbasisvektor und sehe, dass der wegbewegt wird. Ich kann nicht jeden nehmen, ich muss überlegen. Also bei 1, 2 funktioniert zum Beispiel 1, 0, 0, bei 1, 3 auch. Bei 2, 3 würde ausgerechnet der nicht funktionieren, dann kann ich aber stattdessen 0, 1, 0 benutzen. Genauso kann ich irgendeinen der Standardbasisvektoren nehmen, um zu zeigen, dass die beiden 3 Zyklen, 1, 2, 3 und 1, 3, 2, den wegbewegen und dass die deswegen nicht wie die identische Abbildung auf R3 wirken. So, jetzt ist der Beweis vollständig. Ich habe jetzt für alle Elemente der Gruppe, die nicht die Identität sind, Vektoren gefunden, die dann auch entsprechend nach der Wirkung nicht auf sich selbst abgebildet werden. Das heißt, dass die davon bewirkten Permutationen nicht identische Abbildung sind und dass deswegen die identische Abbildung aus der SYM3 das einzige Gruppenelement ist, was tatsächlich die identische Abbildung auf Omega bewirkt. So, das war relativ viel Arbeit, aber nur weil wir einmal so genau hingeguckt haben. Man kann das etwas einfacher machen, wenn man sofort mit Basen argumentiert und wenn man das über Abbildungsmatrizen oder sowas macht. Aber hey, das machen wir jetzt nicht. Dazu müssten wir nämlich dann auch noch argumentieren, dass die bewirkten Abbildungen Vektorraumhomomorphismen sind. Das geht alles und das vereinfacht viele Argumente, aber hey, ich habe ja am Anfang gesagt, ich vergesse mal kurz, dass das ein Vektorraum ist und rechne einfach nur mit 3 Tupeln. So, Beispiel 2. Es geht tatsächlich noch weiter. Gruppen operieren auf sich selbst per Konjugation. Und dieses Beispiel möchte ich jetzt auch nochmal zweimal besprechen. Einmal mit einem Homomorphismus, der eine Gruppenwirkung ist, und einmal mit der Definition G operiert auf sich selbst durch Konjugation, weil bla bla bla. So, immerhin muss ich jetzt nicht nochmal die Wirkung erklären, sondern das, was die Gruppenelemente machen sollen, das ist jetzt schon klar. Ich möchte jedem Gruppenelement die Abbildung zuweisen, die dieses Gruppenelement macht, wenn es konjugiert. Das heißt, das Gruppenelement ist das, mit dem konjugiert wird. Ich lese nochmal vor, was ich damit genau meine. Jedes Gruppenelement klein g wird abgebildet auf die Abbildung, die jedes Gruppenelement x abbildet auf g hoch minus 1 mal x mal g. Das heißt, das kleine g bleibt fest, es wird immer damit konjugiert. Die Gruppenelemente, die abgebildet werden, die wechseln. Also da nehmen wir halt alle Gruppenelemente. Jetzt merken wir, dass es kompliziert wird. Die Gruppe G hat eine Doppelidentität. Ich muss mich jetzt auch beim Sprechen wirklich sehr, sehr konzentrieren. Und diesmal beginne ich mit der Variante, die ich gerade als zweite hatte. Ich definiere nämlich eine Abbildung, die heißt C. Die geht von G in die Automorphismengruppe von G. Ich mache also sogar mehr, als ich muss. Ich bilde nicht nur ab in die SYM-G, also die Menge aller Permutationen der Menge G, das wäre schwächer. Nein, ich gehe direkt in die Automorphismengruppe. Das ist stärker, das heißt, ich respektiere die Gruppenstruktur. Ich mache das, weil ich es kann. In Lemma 320 steht, dass ein Homomorphismus rauskommt, wenn ich für C definiere, dass jedes Gruppenelement auf die davon bewirkte Konjugationsabbildung geht. So, das haben wir gemacht in Lemma 320. Und weil da steht, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist, habe ich jetzt eine Gruppenwirkung. Denn, ich wiederhole nochmal, eine Gruppenwirkung in dieser Sprechweise ist nichts anderes als ein Homomorphismus der Gruppe in die symmetrische Gruppe auf der Menge. Und hier bin ich ja nicht nur in der symmetrischen Gruppe auf der Menge G, sondern ich bin sogar in der Automorphismengruppe, das ist noch stärker. Und in Lemma 320 steht alles, was man dafür braucht, also habe ich hier eine Gruppenwirkung. Wenn ich jetzt zu Fuß nachrechnen möchte, dass die Gruppe auf sich selbst wirkt per Konjugation, dann muss ich also jetzt zu Fuß sagen, okay, jedem Gruppenelement klein g weise ich die davon bewirkte Konjugationsabbildung C-Index g zu. Abbildungsvorschrift habe ich erklärt. Das ist eine Permutation der Gruppe, wenn ich sie als Menge auffasse. Jede Konjugationsabbildung ist bijektiv. Das kann ich auch wieder sehen, dadurch, dass ich die einfach rückgängig mache mit dem Inversen oder ich überlege es mir irgendwie anders. Das heißt, da kommen wirklich Permutationen raus und das war ja die erste Voraussetzung dafür, dass die Gruppe auf irgendwas wirkt. Und dann kommen jetzt noch Ob 1 und Ob 2. Das einzelne Element der Gruppe bewirkt bei Konjugation, dass jedes Element festbleibt. Also bewirkt es die identische Abbildung auf der Gruppe. Und ob 2 sagt einfach nur, dass egal ist, ob ich 2 Konjugationen getrennt nacheinander mache oder ob ich direkt mit dem Produkt konjugiere. Auch das haben wir in der Vorlesung nachgerechnet. Also ist sofort alles fertig. Ist das denn eine treue Wirkung? Da lasse ich Sie jetzt auch kurz drüber nachdenken. Drücken Sie auf Pause, wenn Sie überlegen wollen. Und was ich mir dazu überlegt habe, ist Folgendes. Man kann ja in die Vorlesung gucken, was da noch so stand in Lemma 3.20. Da stand ja nicht nur, dass die Gruppenwirkung, über die wir gerade gesprochen haben, eine Gruppenwirkung von G auf sich selbst ist. Da steht auch, dass dabei die Struktur der Gruppe respektiert wird. Wir landen dann wirklich in der Automorphismengruppe. Die Struktur der Gruppe wird respektiert und die davon bewirkten Abbildungen sind bijektiv, sondern da steht ja auch noch, dass wir den Kern der Abbildung C kennen. C ist jetzt ja die Gruppenwirkung, also der Homomorphismus, der die Wirkung erklärt. Und wenn ich entscheiden möchte, ob eine Gruppenwirkung treu ist, dann muss ich mir ja nur diesen Wirkungshomomorphismus angucken und den Kern davon anschauen. Der soll bitte nur aus dem Einzelelement der Gruppe bestehen. Also gucken wir mal, ob das hier so ist. Naja, in Lemma 3.20 steht, dass der Kern von C das Zentrum von G ist. Ob also diese Wirkung treu ist, hängt davon ab, wie groß das Zentrum der Gruppe ist. Und ich gebe Ihnen jetzt 2 extreme Beispiele. Wenn das Zentrum der Gruppe nur aus dem Einzelelement der Gruppe besteht, dann ist die Wirkung treu. Das heißt also, dass das einzige Gruppenelement, das bei Konjugation wirklich gar nichts macht, nirgends in der Gruppe, das Einzelelement ist. Alle anderen Elemente machen irgendwo irgendwas Interessantes. Der andere Extremfall ist der, dass das Zentrum der Gruppe alles ist. Das heißt, die Gruppe ist abelsch und dann machen die Konjugationsabbildungen alle nichts. Jedes Element wirkt dann bei Konjugation wie die identische Abbildung. Das ist der Extremfall, der andere. So, ich hoffe, dass das hilfreich war. Ich hoffe, dass es Ihnen geholfen hat, mir noch mal eine Weile zuzuhören, wenn es darum geht, wie wir sprechen über Gruppenwirkungen, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, dass es geholfen hat, diese ganzen Rechnungen nochmal aufzudröseln und zu erklären, welche Teile wo in der Definition hingehören. Gucken Sie mal, ob Sie die eine oder die andere Möglichkeit besser finden, so wie Sie darüber sprechen, wie Sie beschreiben, was eine Gruppenwirkung ist. Und fragen Sie bitte unbedingt nach, wenn da jetzt neue Unklarheiten entstanden sind oder wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Oder wenn Sie noch mehr Beispiele haben möchten oder was auch immer. Wie immer, einfach Bescheid sagen, wenn es noch Fragen gibt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Abschlussmusik finde. Es ist immer dasselbe. Am Anfang ist die Musik kein Problem, am Ende muss ich immer ein bisschen basteln. Da ist sie. Bis zur nächsten Folge.